Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Halt, wer da? Den Satz kennen Sie vielleicht aus älteren Spielfilmen. Ein Posten steht auf Wache. Halt, wer da? Und was bekommt er zur Antwort?
Gut, Freund!
Und der Posten denkt sich, na, ist ja alles in Ordnung und lässt ihn durch. Weiß er wirklich, wer das ist? Weiß er wirklich, ob der, der da gerufen hat, wirklich ein guter Freund ist? Fragezeichen. Oder vor etlichen Jahren gab es mal eine Szene in einem Krimi, fragen Sie mich nicht, wie er hieß. Ein Polizist möchte in ein Mehrfamilienhaus hinein, ohne sich als solcher zu erkennen zu geben, und drückt auf die Klingelleiste, die verschiedensten Klingeln gleichzeitig, und aus den verschiedensten Wohnungen gehen die Sprechanlagen an. Ja, bitte. Und er antwortet unten, ich bin's. Und schon geht die Tür auf. Das kennen Sie vielleicht auch. Jemand kommt nach Haus, läutet. Ich bin's. Man geht davon aus, dass der, der da kommt, derjenige ist, den man meint. Und in Krimis gibt es dann zuweilen eben eine überraschende Wendung. So ähnlich geht's Johannes in dem Evangelium, das wir gerade gehört haben. Ich lese es nochmal vor. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Johannes der Täufer, der Jesus angekündigt hat, der in seinen Bußpredigten mit scharfen und deutlichen Worten den Menschen seiner Zeit den Spiegel vorgehalten hat. Und es klingt fast wie Peter Handkes Publikumsbeschimpfung, wenn er diejenigen, die ihm zuhören, Otterngezücht und Ähnliches nennt. Johannes, der auf einen hinweist, der mit einer viel größeren Vollmacht ausgestattet ist als er, der als Prophet gewertet wird. Johannes, der sich Großes erwartet von dem, der da ist, der da war und der da kommen soll. Für Johannes, da war irgendwo die Vorstellung, da kommt einer von Gott gesandt, und ich sag's euch, da wird euch Hören und Sehen vergehen. Und da sitzt er jetzt im Knast sozusagen. Eingesperrt von einem Marionettenkönig. Damit meine ich jetzt nicht Alfons den Viertel vor Zwölften aus der Augsburger Puppenkiste, sondern Herodes, der von römischen Gnaden sein kleines Königreich noch ein bisschen regieren darf. In dessen Kerker sitzt er und Johannes kommen die Zweifel. Seine Jünger, die können ja zu ihm. Besuchszeiten gab es damals wohl auch. Und sie berichten ihm von einem Mann, an den er sich erinnert. Berichten ihm von dem, was Jesus auf seiner Reise durch die Lande tut. Berichten von dem, den Johannes nicht allzu lange Zeit vorher im Jordan getauft hat. Aber Johannes hört nicht das, was er hören will. Er würde sich viel lieber Geschichten anhören von einem Messias, der das Volk um sich sammelt und die Stärke langsam wächst, um damit die Freiheit zu gewinnen. Vielleicht auch, um ihn dann aus den Klauen des Herodes zu befreien. Johannes kommen Zweifel. Deswegen schickt er seine Jünger zu Jesus. Bist du es oder bist es nicht? Sollen wir auf einen anderen warten? Kommt noch was nach? Oder bist du der Richtige? Und Johannes erwartet natürlich eine klare Antwort, wie wir sie auch gerne von unserem Gegenüber erwarten. Ein klares Ja oder Nein. Und genau diese Antwort bekommt Johannes nicht. Bist du es? Weder Ja noch Nein. Jesus schickt die Jünger zurück zu Johannes mit einer ganz anderen Botschaft. Und diese Botschaft lautet: Leute, sperrt doch mal die Augen auf. Was nützt euch ein klares Ja, was nützt euch ein klares Nein? Das ist genauso viel wert wie das Ich bin's der Polizistin am Klingelschild. Das ist genauso viel wert wie die allgemeine Aussage vor dem Posten im Militärlager: Gut, Freund. Kannst glauben oder kannst bleiben lassen. Jesus schickt die Jünger des Johannes zurück zu ihrem Meister mit der Aufforderung: Macht die Augen auf, schaut hin, erzählt ihm, was ihr seht, erzählt ihm, was ihr hört. Und es ist anders als das, was er sich vielleicht erwartet hat. Ganz anders als das, was ihr meint, dass er machen müsste. Ganz anders. Nicht Macht wächst zu, nicht Stärke und ein starker Freiheitswille, sondern es geht nie um große Gruppen oder eine Massenveranstaltung, sondern es geht immer um den einzelnen Menschen, so wie er ist, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen. Schaut hin. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Da freut man sich auf der einen Seite drüber und auf der anderen Seite als Nachgeborener, wäre es so schön, wenn das auch heute so wortwörtlich stattfinden könnte. Aber Jesus wandelt nicht auf dieser Erde als Mensch und Wundertäter. Blinde sehen, das ist das, was Jesus tut. Damals in mehreren Heilungsgeschichten und heute. Es gibt nicht nur eine körperliche Blindheit, wenn die Augen versagen. Es gibt auch eine seelische Blindheit. Nämlich dann, wenn manch einer aufgrund seiner Lebensgeschichte das Gute gar nicht mehr sehen kann, wenn sich da ein Schleier über die Augen legt, dass alles nur noch finster und grau ist. Dann können aber solche Wunder auch geschehen. Wenn Jesus kommt, wenn er in ein Herz einziehen kann, wenn er wirken darf. Und manchmal, das merken wir ja selber in der eigenen Lebensgeschichte, gibt es Situationen, wo wir das Gefühl haben, jetzt sind uns gerade mal richtig die Augen aufgegangen. Jetzt erst sehen wir richtig, jetzt erst sehen wir scharf, jetzt erst sehen wir farbig, jetzt erst sehen wir das Licht. Lahme gehen. Es gibt viel mehr Lahmheit, als wenn jemand aufgrund seiner körperlichen Gebrechen auf den Rollstuhl angewiesen ist oder ähnliches. Es ist fast sprichwörtlich. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Es Sie haben vielleicht gelesen, was ist der amerikanische Präsident im Moment in den Augen der Amerikaner? Lame duck. Eine lahme Ente. Wie oft, nicht nur wenn man großer Politiker ist, wird man in dem, was man möchte, was man plant, was man in Bewegung setzen möchte, gelähmt von den äußeren Umständen, von anderen Menschen oder von den eigenen Begrenzungen. Und was ist das für ein Gegensatz, wenn der angeblich mächtigste Mann der Welt sich eine solche Bezeichnung wie lahme Ente gefallen lassen muss? Aber auch diese Lahmen und diese lähmenden Zwänge können besiegt werden und wollen besiegt werden und sollen besiegt werden durch den, der jetzt nicht mehr durch Galiläa wandert, sondern durch die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt. Aussätzige werden rein. Da ist es einfach. In der Bibel steht Aussatz für verschiedene Krankheiten. Die bekannteste war Lepra. Eine Krankheit, die man nur insofern im Griff halten konnte, dass man diejenigen, die davon befallen waren, aus der Gesellschaft ausstößt. Dass man den Kontakt mit ihnen meidet. Klingelt's? Auch Ebola zum Beispiel ist so eine Art Aussatz. Hoch isoliert, weg von den anderen Menschen. Denn durch die Krankheit, die du hast, bist du zur Todesgefahr für alle anderen geworden. Und wie tut's der Seele gut, wenn man aus den unterschiedlichen Situationen, in denen man sich an den Rand gestellt fühlt oder an den Rand gestellt wurde, wenn man das Gefühl hat, die anderen meiden mich, aus welchem Grund auch immer, wenn es wieder einen Weg zurück gibt, wenn es wieder ein Miteinander mit den anderen Menschen gibt. Auch das kann der Geist Jesu in uns Menschen bewirken. Taube hören. Es sind eigentlich lauter körperliche Heilungsgeschichten, auf die Jesus dort anspielt, die wir zum Teil als Menschen mittlerweile medizinisch auf die Reihe kriegen. Mit den unterschiedlichsten Methoden, ob Hörgerät oder Cochlea-Implantat. Aber es gibt auch noch eine andere Taubheit, eine Taubheit des Herzens. Wenn wir uns taub stellen für die Nöte des einen oder anderen. Und wie ist es dann, wenn einem die Ohren übergehen, aufgehen und übergehen, und die eigene Seele auch wieder in der Lage ist, das, was den Nächsten bedrückt, zu hören und aufzunehmen. Tote stehen auf. Damals ganz körperlich, Lazarus, schon 3 Tage im Grab und darf wieder leben. Wie würden wir das uns manchmal wünschen. Und doch wird alles überstrahlt durch die große Hoffnung, die wir haben, dass die Toten auferstehen. Nur eben in ein anderes Leben, in eine andere Welt, in eine neue Erde, in der es all das, was das Herz schwer macht, nicht mehr gibt. Und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Wie gut tut manchmal ein gutes Wort? Wie gut tut eine gute Nachricht? Wie heilsam kann die sein? Kann ich euch ein Beispiel erzählen? Vor ungefähr 12 Jahren habe ich massive Herzrhythmusstörungen bekommen. Und weil man ja damals noch ein junger Mann war, hat man sich gedacht, es vergeht wieder. Über mehrere Monate hat es immer 3-mal geschlagen, einmal ausgesetzt, gestolpert und hat sich immer in Erinnerung gerufen. Und dann kriege ich eines Tages einen Anruf von einem meiner Vorgänger auf einer früheren Pfarrstelle, für den ich auch eine Empfehlung geschrieben hatte. Und er sagt, du, mich haben sie gerade zum Dekan von Fürstenfeldbruck gewählt. Und das hat mich einfach aus verschiedensten Gründen, erstens für ihn, weil er mein Freund ist, gefreut. Zweitens, weil er als gelernter Werkzeugmacher und Pfarrverwalter, der dann den ganzen mühsamen Weg der zweiten Ausbildung gegangen ist, es zum Dekan von Fürstenfeldbruck geschafft hat. Und in meinem Herzen hat es einen Ruck getan und die Störungen waren weg. Ein Jahr lang. Dann kamen sie wieder. Und dann hat es Medikamente gebraucht. Aber was kann eine gute Botschaft im Leben eines Menschen anrichten? Sie kann tatsächlich etwas heilmachen, was gestört ist. Und es ist nun mal eine Störung in unserer Menschheit, dass es eine solche Kluft zwischen Arm und Reich gibt. Der Slogan von Brot für die Welt ist ja ehrlich. Es ist genug für alle da. Ist bloß nicht richtig verteilt. Und denen, die arm sind, eine gute Botschaft zu bringen in Wort und in Tat, das kann wirklich heilsam sein. Mit all dem, was Jesus da dem Johannes berichten lässt, zeigt er, dass er die bestehende Ordnung, das bestehende Bild der Wirklichkeit, das seine Zeitgenossen hatten, gründlich durcheinanderwirbelt. Denn die Lebenswirklichkeit und die Erfahrung der Menschen damals und manchmal auch heute war, blind ist blind, lahm ist lahm, aussätzig ist aussätzig, taub ist taub, tot ist tot und arm bleibt arm. Und genau dieses gefühlte System der Ordnung bringt Jesus durch sein Handeln durcheinander. Er mischt es auf. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Deswegen dieser Satz. Denn wie stark sind wir Menschen in unseren Ordnungen verhaftet? Und wenn etwas durcheinander gerät oder durcheinander gewirbelt wird, wie sehr schnaufen wir dann erstmal und versuchen, das entweder zu verarbeiten oder zurück in seine alte Ordnung zu führen. Und Jesus steht auch dafür, dass diese alte Ordnung dessen, es ist, wie es ist und es bleibt, wie es ist, durcheinander gewirbelt wird. Er öffnet die Tür für Neues und selig ist, wer sich nicht dran ärgert. Wie mag es nun unserem Johannes gegangen sein, als er diese Worte hörte, von seinen Jüngern überbracht? Konnte er es in seinem Herzen annehmen? Jawohl, das ist der Richtige, das ist der, den ich angekündigt habe. Wir brauchen auf keinen anderen mehr zu warten. Oder erfüllt er die Kriterien nicht, auf die ich hingewiesen habe? Johannes hat erkannt, dass Jesus der Erwartete ist. Er hat für seine Wegbereitung auch einen Preis bezahlt, nämlich sein Leben. Er hat gepredigt, da wird einer kommen, da wird euch Hören und Sehen vergehen. Und er musste lernen, da ist einer gekommen, da gehen Hören und Sehen erst recht auf. Und das gilt nicht nur für Johannes und seine Zeitgenossen, sondern das gilt auch für uns über die 2000 Jahre hinweg. Wenn Jesus kommt, dann gehen uns die Sinne über, dann geht uns Sehen und Hören erst auf. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.